finde es irgendwie stark und ermutigend zu wissen, dass heute Christen und Kirchen auf der ganzen Welt für dieses kleine Land Turkmenistan beten. Das bewegt mich und begeistert mich und denke, wow, was für eine Kraft liegt da drin. Was dürfen wir für dieses Land erwarten, deren Name man ja sehr selten nur hört, Turkmenistan. Aber warum beten wir eigentlich? Beten wir, weil wir das Gefühl haben, dass Gott sich nicht kümmert? Da sind vielleicht deine und meine Fragen, Gott, wo bist du in dem Leid? Da singen wir diese Lobpreislieder von deiner Versorgung, von deiner Güte, wie groß und wunderbar du bist. Und wir fragen uns, Gott, wo bist du in diesen Situationen, wo die Kirche in Verfolgung ist, wo sie Repressalien erleben, wo Menschen im Gefängnis sitzen, wo es ihnen schlecht geht? Die Antwort ist ganz einfach, Gott, wo bist du? Gott ist da. Gott ist da. Diese Fragen, die ich so gerade mal in den Raum stelle, zeigen eigentlich was von unserem Gottesbild, dass wir das Gefühl haben, dass Gott sich eigentlich nicht drum kümmert, dass wir deshalb beten müssen, weil Gott sich nicht kümmert und damit er sich jetzt endlich kümmert, beten wir auch gemeinsam. Aber ist es so? Nein, es ist nicht so. Gott ist der gute Vater, der auch der gute Vater dieser Menschen, der Christen sind, und er ist der gute Vater, auch wenn sie in Verfolgung sind. Denn das, was wir natürlich nicht so oft hören, ist, wie diese verfolgte Kirche Gott erlebt. Und die Berichte sind bewegend, wie Gott diese Christen versorgt, wie sie Erfahrung mit ihm machen, wie dort Zeichen und Wunder geschehen, wie Menschen geheilt werden, wie Gott übernatürlich eingreift und bewegt und einfach zeigt, dass er da ist. Einer meiner Lieblingsgeschichten ist von einem chinesischen Christen, der von seiner Zeit im Arbeitslager berichtet, wo er sagte, sein Strafdienst war, wie er bestraft wurde, dass er in die Kloake hinab musste. Und er sagte, die Kloake war seine schönste Zeit, weil immer wenn er in die Kloake runterging, ihm dort Jesus begegnet ist. Und er gemerkt hat, Jesus ist da, er sagt, er war hautnah mit Jesus und er hat da Lobpreis gemacht, er hat die Gegenwart von Jesus so stark wahrgenommen, dass das für ihn keine Strafe war, in die Kloake zu gehen, sondern die kostbarste Erfahrung seiner Zeit dort in der Kloake. Und er sagt dann, scherzt doch so ein bisschen, das ist das, was er im Straflager vermisst, diese Kloakenzeiten, weil er Jesus danach nie wieder so eng und so stark begegnet ist, wie in diesem Leid, in diesem Abgrund, in den er da hineingestiegen ist. Also wenn wir heute beten, dann nicht, weil wir erstmal Gott in Bewegung setzen müssen, dass er seine Liebe ausgeht, dass er tut, dass er handelt, weil Gott ist derjenige, der da ist. Der da ist, wo Menschen um seines Namens willen verfolgt werden. Wir haben in dem Video über Turkmenistan diesen einen Pastor der Untergrundkirche gehört. Der sagte zum Schluss in dem Video, ich möchte euch bitten, für unsere Gemeinde zu beten, die versucht und verfolgt werden, damit sie stark werden. Wir können die Verfolgung nicht verhindern, wir können auch nicht weglaufen. Doch durch die Jahre der Verfolgung haben wir nur einen Wunsch, dass die Gemeinden dadurch stark werden und Jesus treu bleiben. Wenn wir heute also beten für die verfolgte Kirche, dann beten wir allein aus Solidarität zu unseren Glaubensgeschwistern. Wir wollen diesem Anliegen nachkommen, dass sie uns um Gebet bitten. Und das haben wir ja gerade auch schon getan, wir haben für sie gebetet. Und ich wünsche mir, dass wir dranbleiben, für diese Christen zu beten, die ja wirklich in ganz anderen Situationen sind, als wie wir es hier in unserem sicheren Deutschland erleben. Und am Ende des Gottesdienstes gibt es nochmal einen kleinen Impuls, wie wir uns da erinnern können, für die verfolgte Kirche weltweit zu beten. Aber es gibt auch noch einen zweiten Grund, warum wir das beten sollen. Es ist nämlich, dass Jesus genau das Gleiche gebetet hat für seine Jünger. Dass er nach wie vor für seine weltweite Kirche betet, dass er auch für uns betet, dass er bis heute betet. Wir sind ja mittendrin in einer kleinen Predigtserie zu dem Thema, wenn Jesus betet. Letzte Woche haben wir damit begonnen und nächste Woche werden wir es schon wieder abschließen. Unsere Predigtserie über das Gebet von Jesus, das uns im Johannesevangelium Kapitel 17 überliefert ist. Wir hatten das letzte Woche schon festgestellt, Jesus und Gebet, das gehört unzertrennlich zusammen. Wir lesen in Evangelien, in den Berichten über das Leben von Jesus, wie er sich immer wieder zurückzog, um allein zu sein. Aber nicht, um so eine persönliche Wellness-Zeit für sich zu haben, ein bisschen zu schlafen. Nein, er zog sich zurück, um die Zweisamkeit mit seinem Vater im Himmel zu suchen, um Beziehung zu pflegen zu seinem Vater im Himmel, was eben durch und im Gebet geschah. zu denen Jesus sich zurückzog. In diesen Gebetszeiten bekam Jesus den nötigen Zuspruch. In diesen Gebetszeiten erlebte Jesus den nötigen Trost. In diesen Gebetszeiten erhielt Jesus auch die Wegweisung, was jetzt als nächstes dran war. Und in diesen Gebetszeiten ging es Jesus aber nicht nur um sich selber, sondern Jesus betete und sprach mit seinem Vater auch über seine Jünger und ihre Situation. Er betete für die Zeit, wenn er nicht mehr da wäre. Er hatte ja gesagt, meine Zeit ist gekommen. Jesus wusste, er würde bald am Kreuz sterben. Er würde von den Toten auferweckt werden, in den Himmel auffahren und seine Jünger zurücklassen müssen. Und jetzt betet er für sie, für den Zeitpunkt, wann das der Fall sein würde. Das hohe priesterliche Gebet, wie das Gebet in Johannes 17 bezeichnet wird, es trägt nicht umsonst den Namen hohe priesterliches Gebet, denn es ist ein fürsprechendes, ja so ein priesterliches Gebet, das Jesus für seine Jünger, für seine Nachfolger spricht. Letzte Woche haben wir uns die ersten 8 Verse angeschaut. Heute wollen wir uns die Verse 9 bis 19 anschauen, die auch richtig gut in dieses Thema, in diesen weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen passt. In Johannes 17 heißt es ab Vers 9, für sie bitte ich dich jetzt, nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast, denn sie gehören dir. Alles, was ich habe, das gehört dir und was du hast, das gehört auch mir. An ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir, sie aber bleiben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten, alle, die du mir anvertraut hast. Ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem einen, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt. Gemeint ist Judas Iskariot, der Jesus ja verriet. Jetzt komme ich zu dir zurück. Ich sage all das, solange ich noch bei ihnen in dieser Welt bin, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht zu ihr gehören. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Worte des lebendigen Gottes. Amen. Wenn wir uns dieses Gebet eben hier ein wenig näher anschauen, denn empfinde ich das als so tröstlich zu wissen, dass bei all den Herausforderungen, die wir als Christen in dieser Welt erleben, Jesus nicht wegschaut. Er uns nicht ohnmächtig uns selbst unseren Kämpfen, ja selbst unseren Versuchungen überlässt, sondern dass er, der Sohn Gottes, vor dem Vater für uns betet. Und er betet für uns, er betet für die verfolgten Christen, wie er auch für Petrus gebetet hat, als dieser in besonderen Herausforderungen stand. Da hatte er damals für Petrus gebetet, Petrus, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Angesichts der Versuchungen in dieser Welt, angesichts der zunehmenden Christenverfolgung, brauchen wir Gebet. Wir brauchen die Fürbitte anderer und was für ein Trost, was für ein Vorrecht zu wissen, dass der Sohn Gottes für uns betet. Das heißt nämlich auch, dass selbst wenn gerade kein anderer für dich betet, entweder weil du momentan niemandem deine Not mitgeteilt hast oder alle anderen vielleicht so beschäftigt sind, für dich zu beten, du darfst wissen, einer ist für dich da. Einer betet konstant für dich. Und dieser einer ist niemand anderes als der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und wofür betet Jesus? Wofür betet Jesus, wenn er an seine Jünger denkt? Aus Johannes 17 erfahren wir, dass Jesus hierzu allererst um Bewahrung bittet. Bewahrung vor dem Bösen, dem personifizierten Bösen, dem Teufel, aber auch vor denen, die unter seinem Einfluss stehen. Als Jesus für Petrus betete, dass sein Glaube nicht aufhört, dann tat er das aus dem Grund, weil Jesus wusste, dass Satan Petrus auf dem Kieker hatte. Weil er wusste, dass Satan den Glauben von Petrus zerstören wollte. Eine Niederlage, die Niederlage, dass Petrus eben Jesus verleugnet hatte, um sein eigenes Leben in einer brenzlichen Situation zu schützen. Diese eine Niederlage sollte von nun an das ganze Leben von Petrus definieren. Das war zumindest der Plan, das war die Hoffnung Satans. Ich glaube, es lag daran, weil Satan wusste, welches Potenzial in Petrus lag. Wie wichtig Petrus sein würde für die Ausbreitung des Evangeliums, für die Stärkung der Gemeinde in Jerusalem, dass der Teufel alles dran setzte, Petrus zu zerstören, wenn er ihm deutlich machte, dass eine Niederlage wie ein Versagen über dem Rest seines Lebens stehen sollte. Und ich glaube, wir kennen das doch auch von uns. Da sind Dinge in unserem Leben, in unserer Vergangenheit schiefgelaufen. Und jetzt redet uns der Teufel ein, dass eben dieses Sagen, diese Fehler, diese Fehltritte uns disqualifizieren, im Segen Gottes zu leben. Uns davon disqualifizieren, dass er uns gebrauchen kann, weil wir diesen Makel auf unserem Leben empfinden. Dass unser Leben seither mit einem Minus gekennzeichnet ist. Das sind Dinge in unserer Vergangenheit, wo wir versagt haben. Und der Teufel schafft uns einzureden, dass seither unser Leben mit einem Minus gekennzeichnet ist. Und so oft, das entdecke ich auch bei mir, und so oft glauben wir dieser Lüge, anstelle zu vertrauen, dass Jesus aus diesem, aus deinem Minus ein Plus machen kann. Weil das ist das, was er bei Petrus gemacht hatte. Wir lesen bei Petrus, wie Jesus dann zu ihm sagt, und wenn du einst umgekehrt bist, das heißt, wenn du deinen Fehler erkannt hast, wenn du bereut hast, wenn du wieder auf den richtigen Weg gekommen bist, so stärke deine Brüder. So stärke deine Brüder mit der Erfahrung, die du mit mir gemacht hast. Eben wenn du meine vergebende Gnade empfangen hast, dann erzähle anderen davon und richte andere damit auf. Erzähle von mir, dass ich ein Gott bin, der vergibt. Dass ich ein Gott bin, der wiederherstellt, der es schafft, die Pläne des Teufels für dein Leben zunichte zu machen, sodass mein göttlicher Plan für dein Leben durchkommt. Weil ich ein Gott bin, der durch das Kreuz aus deinem Minus ein Plus macht. Jesus ist gekommen und er hat sich kreuzigen lassen, um aus deinem Minus ein Plus zu machen. Das heißt, dein Leben muss nicht länger davon definiert sein, von den Fehlern, von dem Versagen, von den Dingen, die in deinem Leben schiefgelaufen sind. Wie in jedem Leben von uns Dinge schieflaufen, wir schlechte Entscheidungen getroffen haben, wir dumme Dinge getan haben, die wir jetzt vielleicht sogar bereuen, aber die wir so wie ein Minus über unserem Leben empfinden. Aber dafür ist Jesus Christus gekommen und ans Kreuz gegangen, um aus unserem Minus ein Plus zu machen. Darf ich dich fragen, wo es in deinem Leben Bereiche gibt, wo du bei dir immer noch das Minus über deinem Leben siehst? Es kann auch sein, dass jemand anderes zu dir gesagt hat, das ist dein Minus, das ist dein Makel. Hiermit bist du gebrandmarkt. Wenn dir so ein Minus vor Augen steht, so ein Makel vor deinem Leben, dann lade ich dich doch ein, Gott zu fragen, was er denn darüber denkt. Was er über dein Minus denkt. Was er mit deinem Minus tun möchte. Und wie er aus deinem Minus ein Plus machen kann, um dich mit deiner Geschichte zum Segen für andere werden zu lassen, sodass auch du irgendwann deine Brüder und Schwestern stärken kannst, weil du sie verstehst, weil du weißt, wie es ist, das erlebt zu haben und wie es ist, Gottes vergebende Gnade zu empfangen, Gottes verändernde Kraft zu erleben, wenn er Dinge neu macht. Ich möchte, dass du heute aus diesem Gottesdienst rausgehst und weißt, dass wenn sich das Kreuz auf das Minus setzt, unweigerlich aus jedem Minus ein Plus wird. Gott macht aus deinem Minus ein Plus. Und dann muss auch alle Scham und alle Minderwertigkeit weichen. Dann müssen wir auch unsere Vergangenheit nicht mehr verstecken oder geheim halten, weil sie uns nicht mehr definiert, sondern weil jetzt ja auch das Kreuz, das Plus auf unserem Leben steht. Und wir nicht mehr Disqualifizierte sind, sondern qualifizierte, auserwählte Plus-Leute. Jesus betet für seine Jünger um Bewahrung in dieser Welt. In dieser Welt, die Gott nicht kennt und zum Teil auch gar nichts von ihm wissen will. Die gegen Gott und die Seinen ist, wie der Apostel Paulus das erlebt hat, wie er das beschreibt in 1. Timotheus 4, Vers 10. Da sagt er, denn dafür arbeiten wir und wir werden geschmäht. Also Paulus wusste, was bedeutet für sein Glauben, Repressalien zu erleben, geschmäht zu werden. Er sagt, wir werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der unser Retter ist. Nicht, weil wir uns doof benehmen, sondern hier wird er geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Es ist doch so, die Welt hasst Schwäche. Schwäche ist out. Schwäche wird geächtet. Unsere Gesellschaft lebt nach der darwinischen Formel Survival of the Fittest. Die Starken kommen durch, die Schwachen sind unten durch. Aber wir Christen, wir rühmen uns ja gerade unserer Schwachheit, dass wir uns nämlich nicht selber retten können, sondern dass wir gerettet werden müssen, dass Jesus als Sohn Gottes uns durch das Kreuz gerettet hat, dass wir schwach sind, aber dass wir an einen starken Retter glauben. Was wir also feiern, das ist der Welt ein Dorn im Auge und sie lehnt die Kinder Gottes dafür ab. Sie hasst uns dafür, Johannes 17, Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Das war damals so, das war durch die gesamte Kirchengeschichte so und es ist bis heute so. Und in Turkmenistan zum Beispiel, da kriegen die Christen diesen Hass wirklich zu spüren. Jesus betet also um Bewahrung in dieser Welt. Er weiß, er kann uns nicht aus der Welt nehmen, weil wir ja ganz bewusst von Gott in diese Welt hineingestellt, hineingesandt sind, weil wir diese Welt prägen sollen, weil wir das Reich Gottes in diese Welt bringen und ausbreiten sollen. Wir sollen die Welt prägen und nicht die Welt uns. Wir sollen die Welt prägen und nicht die Welt uns. Denn wir gehören ja nicht mehr zu dieser Welt, wie Jesus das sagt. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt in dem Sinne, dass wir eine neue Heimat bekommen haben, einen neuen Himmel. Wir haben eine neue Familie bekommen. Wir haben ein neues Wertesystem bekommen, das wir ein Licht in diese Welt tragen sollen, um die vorherrschende Dunkelheit zu vertreiben. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist auch du gesandt in diese Welt. Gott segnet dich und Gott sendet sich, diese Welt zu prägen, damit durch dein Leben, wo du bist, die Menschen um dich herum mit der Freundlichkeit Gottes in Berührung kommen. Damit du verkündigen kannst, dass Gott ein Gott ist, der Leben verändert, so wie wir alle hoffentlich Lebensveränderung erfahren, Stück für Stück mit Gott. Dann können wir verkünden, wie Gott aus Minus Plus macht. Dass aus Verlorenen Gerettete werden. Er segnet und er sendet dich. Und das nicht erst, wenn du alles in der Bibel verstanden hast oder bisher schon alles richtig machst, alles richtig umsetzt. Nein, er sendet dich heute so, wie du bist. Damit segne, das bete ich ja für euch, wenn ich den Gottesdienst mit dem Segen beende. Als ihr aufmerksam zuhört, da sage ich das. Ihr seid gesegnet, um ein Segen zu sein. Das ist die Sendung in die Welt hinaus. Und für diese Sendung in die Welt, für die Herausforderung, die das mit sich bringt, gilt uns jetzt eben diese gute Nachricht, dass wir Jesus an unserer Seite haben, der für uns betet. Jesus betet auch für dich, dass du standhaft bist in deiner Nachfolge und in deiner Sendung. Jesus weiß, dass Nachfolge herausfordernd ist. Er hat da kein Hehl draus gemacht, dass Nachfolge kostet, dass es Entscheidungen kostet, dass diese Entscheidungen Konsequenzen kosten. Aber er hat versprochen, uns darin nicht allein zu lassen. Er ist bei dir und er befähigt dich mit seinem Geist, der dir und mir in unserer Schwachheit begegnet. Er betet für uns, dass wir stark sind und dass wir bewahrt bleiben, auch wenn die Umstände rau und stürmisch sind. Und das ist auch der Grund, warum die verfolgte Kirche durchhält, ohne ihren Glauben zu verlieren, ohne die Freude und die Leidenschaft für Jesus zu verlieren, sondern dass sie leidenschaftlich dabei bleibt und sagt, bereit ist, diese Repressalien auf sich zu nehmen. Sie könnten so einfach Gott den Rücken zuwenden und sagen, ich hab's, ist genug, reicht. Interessanterweise hören wir genau das Gegenteil, wie in den Gebieten, wo die Verfolgung stark ist, die christliche Gemeinde wächst in die Tiefe und auch in Anzahl der Leute, die hinzukommen. Wenn es wirklich so sein sollte, dass gerade keiner für dich betet oder du vielleicht auch momentan an dir selbst verzweifelst, weil du bestimmte Situationen oder Dinge nicht in den Griff kriegst, dann lass dich heute Morgen von der Wahrheit trösten, dass da dein Freund, dein Retter und dein Gott ist, der für dich betet. Der für dich betet, dass du durchhältst. Der für dich betet, dass du die nötigen Schritte zur Vergebung und zur Versöhnung gehen kannst. Der für dich betet, dass du die Herausforderungen und Versuchungen meisterst, denen du ausgesetzt bist. Der Gedanke, der hat mich so getröstet in der Vorbereitung, zu wissen, da wo ich manchmal die Hoffnung auf mich selbst verliere, weil ich mit Dingen kämpfe, Dinge sich in meinem Leben sich nicht so verändern, wie ich es wünsche, ich mit meinem Verhalten sogar anderen schade und ich die Hoffnung über mich selbst verliere, ich weiß, einer verliert sie nicht. Das ist mein Freund, mein Retter und mein Gott. Und es tröstet mich zu wissen, dass er jeden Tag vor dem Vater für mich betet, dass ich durchhalte, dass ich diesen Veränderungsprozess erlebe, dass er in meinem Leben ganz durchkommt. Er tritt fürsorglich, priesterlich für dich und mich ein. Und wenn Jesus betet, so habe ich es formuliert, dann gibt es Grund zur Hoffnung. Dann hast du Zukunft. Dann haben wir Zukunft. Weil da einer ist, der an dich glaubt. Weil da einer ist, der an dich glaubt und der dich mit seiner Kraft befähigen möchte. Weil Jesus so für uns betet, wollen wir heute und auch weiterhin so für die Christen beten, die in ganz anderem Maße herausgefordert sind. Die um ihr Leben, um ihre Sicherheit bangen müssen oder aufgrund des Glaubens im Gefängnis sitzen. Und die Zahl ist ja nicht gering derer, die einfach nur aufgrund ihres Glaubens, aufgrund von Bibelbesitz, weil sie von dem erzählt haben, wo ihr Herz voll ist, im Gefängnis sitzen. Jesus bittet in seinem Gebet, dass seine Nachfolger eins seien. Das wird uns nächsten Sonntag vor allen Dingen in der Predigt beschäftigen. Jesus bittet in seinem Gebet, dass seine Nachfolger eins seien. Und so wollen wir uns heute Morgen eben auch eins machen. Eins machen im Gebet für unsere Glaubensgeschwister, die genauso geliebt sind von unserem Vater im Himmel, wie wir es sind. Die genauso aus Gnade gerechtfertigt sind, wie wir dieses Geschenk bekommen haben. Wir wollen uns eins machen, für sie zu beten und mit ihnen zu stellen. Danke, dass ihr da mitmacht und mitbetet. Es ist so kostbar, wenn wir gemeinsam beten. Bevor wir gleich in ein weiteres Land hineingehen, was wir noch beten wollen für die Situation der Christen dort, will ich aber zunächst noch mal eine Gebetszeit haben für all die, die so empfinden, dass es da Bereiche in ihrem Leben gibt, wo sie dieses Minus, diesen Mangel wahrnehmen. Die vielleicht vom Kopf wissen, ja, dass Gott aus Minus ein Plus macht, und sie empfinden haben, da ist dieses Minus. Ich möchte für euch beten. Und ich hatte im ersten Gottesdienst den Eindruck, dass hier einige sind, die sich fast so, die es nicht bequem gemacht haben, aber die da fast auf diesem Stuhl festsitzen, die so gewöhnt sind, dass da ein Minus über dem Leben steht und zu dem Eindruck, dass Gott euch herausfordern möchte, aufzustehen, aus diesem Minus herauszutreten. Ein Minus, das gar nicht länger euer Minus ist, weil durch das Kreuz das Minus zum Plus wurde. Dass ihr aussteigt und sagt, Jesus, ich will diese Wahrheit ergreifen, dass über meinem Leben nicht dieses Minus, über diesen Bereich in meinem Leben nicht dieser Mangel steht, sondern dass du aus diesem Minus ein Plus gemacht hast. Und auf das stelle ich mich. Ich trete heraus. Ich bin nicht mehr Opfer meiner Umstände, sondern durch Jesus Christus Gestalter meines Lebens. Ich glaube, du weißt, ob du heute Morgen gemeint bist, weil du weißt, dass da Bereiche sind, wo du Minus und Mangel in deinem Leben empfindest. Und ich möchte beten, dass Gott dir begegnet, heute in der Woche diesen Prozess anstupst, wo du erfährst, dass die Macht des Kreuzes dein Minus zum Plus macht, weil da ein Jesus ist, der für dich betet, für dich glaubt, der an dich glaubt. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke, dass wir in der Bibel von deinem Sohn lesen, wie er für seine Jünger betet und dass wir viele andere Verheißungen haben, dass der Sohn Jesus, dass du für uns vor dem Vater einstehst und für deine Kirche betest. Herr, und heute Morgen wollen wir besonders auch für die beten, jetzt beten, die in ihrem Leben dieses Minus vor Augen haben, die auf ihr Versagen schauen, sei es Versagen in der Vergangenheit, das sie bis heute definiert, oder momentanes Versagen, was sie definiert, was ihre Zukunft definieren soll. Herr, ich bete, dass du heute uns begegnest und uns aufzeigst, dass du aus diesem Minus ein Plus gemacht hast, dass du Hoffnung und Glaube für uns hast, weil du uns verändern möchtest mit deiner Kraft. Danke, dass unser Versagen uns nicht von deiner Liebe abschneidet, sondern dass dein Kreuz, dein Sieg am Kreuz, diese Brücke ist zum Vater hin, von dem Segen und Leben und Heilung fließt. Herr, ich bete für die, denen es richtig schwer fällt, aus diesem Minus herauszutreten. Ich bete, dass du deine Engel schickst, die sie da rausheben, wo es notwendig ist. Und die sie ihnen so einen Stupser in die richtige Richtung geben. Herr, wo uns die Kraft fehlt, wo wir auch den Glauben nicht für uns haben, da komm du und setzt du die geistliche Welt in Bewegung, dass wir nach vorne treten, hinein in das Leben und in die Wahrheit, dass du für uns Zukunft und Perspektive hast. Komm, Heiliger Geist, und tu jetzt, was nur du tun kannst. Herr, du weißt, wer diejenigen hier sind, für die das heute Morgen dran ist. Komm, Heiliger Geist, jetzt ganz deutlich und markiere du das Kreuz Jesu auf unseren Herzen. Danke, dass du an uns glaubst, Jesus. Dass du an uns glaubst, dass wir mit deiner Hilfe Herausforderungen, selbst Verfolgung, Versuchungen mit deiner Hilfe meistern können. Danke, dass du versprochen hast, bei uns zu sein, und dass wir das lesen und hören, dass du da bist, genau in diesen Zeiten für deine Kinder. Amen.